Ja, guten Morgen. Ich glaube, es geht euch genauso wie mir. Das war ziemlich schnell. Ich konnte nicht alles lesen. Deswegen lese ich die Stelle, um die es hier geht, aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 19, auch nochmal kurz vor. Sie brachten den Esel zu Jesus, legten ihre Mäntel über das Tier und ließen Jesus aufsteigen. Während er nun so seinen Weg fortsetzte, breiteten die Leute ihre Mäntel auf der Straße aus. Als er das Wegstück erreichte, das vom Ölberg zur Stadt hinunterführte, brach die ganze Schar der Jünger in Freudenrufen aus. Mit lauter Stimme priesen sie Gott für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. Gesegnet sei er, der König, der im Namen des Herrn kommt, riefen sie. Frieden bei dem, der im Himmel ist. Ehre dem, der droben in der Höhe wohnt. Einige Pharisäer aus der Menge erhoben Einspruch. Meister, sagten sie zu Jesus, verbiete es deinen Jüngern, so zu reden. Doch Jesus gab ihnen zur Antwort, ich sage euch, wenn sie schweigen, werden die Steine schreien. Es ist Palmsonntag und dieses Video von der neuen Staffel The Chosen nimmt uns ein bisschen mit rein, wie das ausgesehen haben könnte in diesem Moment, in diese Situation, wo Jesus nach Jerusalem einzieht. Es ist der letzte Sonntag vor Ostern. Und Jesus zieht feierlich in Jerusalem ein und wird von den ganzen Menschenmassen, die dort sind, als König empfangen. Sie wedeln mit Palmenzweigen, ein Symbol für Sieg. Und die Pharisäer, die Jesus und seine Jünger zurückhalten wollten, wussten genau, was dieser Einzug im Volk auslösen würde. Denn die Menschen warteten tatsächlich sehnsüchtig auf einen König, der sie retten und der sie befreien würde. Und darüber würde ich gerne heute sprechen. Was ist da am Palmsonntag passiert? Was war die Erwartung der Menschen? Und wie hat Gott gehandelt? Damit wir besser verstehen können, Israel und seine Könige besser verstehen können, dieses ganze Thema, müssen wir einen Blick in die Geschichte Israels werfen. Und zwar in eine Phase, wo das Volk unzufrieden war. Es forderte nämlich gegen den Rat ihres Priesters einen König. Und das lesen wir im ersten Buch Samuel, Kapitel 8. Da habe ich einige Verse mitgebracht. Doch das Volk weigerte sich, auf Samuels Warnung zu hören. Er warnte sie. Und sie riefen, nein, wir wollen einen König. Wir wollen so sein wie alle anderen Völker. Unser König soll für uns Recht sprechen und uns im Krieg anführen. Gott hatte sie eindringlich gewarnt, dass ein solcher König sie nur enttäuschen würde. Im 1. Samuel, Kapitel 8, Vers 6, lesen wir, Samuel gefiel es nicht, dass sie einen König wollten, der über ihre Angelegenheiten entscheiden sollte. Darum fragte er im Gebet den Herrn, geh auf alles ein, was das Volk von dir wünscht, antwortete der Herr. Nicht dich lehnen sie ab, sondern mich. Sie wollen nicht länger mich als ihren König. Gott warnte das Volk weiter davor, einen Menschen als König zu verlangen. Und er sagt ihnen, dann werdet ihr eines Tages um Hilfe rufen, im Vers 18, weil ihr den König, den ihr unbedingt haben wolltet, wieder loswerden möchtet. Aber der Herr wird euch keine Antwort geben. Und das zeigt uns, in welcher Erwartungshaltung die Menschen waren, die Jesus, den König in Jerusalem am Palmsonntag empfangen haben. Sie erwarteten Frieden durch den Erfolg eines starken Kriegsherrn. So wie die Römer ihren König Herodes als starken Kriegshelden hatten zu der Zeit, der sie unterdrückte, so sollte auch Jesus ihr Kriegsheld werden. Ganz so wie die großen Könige in der Bibel, Saul, David und Salomo, die ja wirklich echt Großes erreicht hatten für ihr Volk. Und es gab insgesamt 42 Könige in der Geschichte Israels. Und es gab Zeiten des Sieges und es gab Zeiten des Wachstums und es gab Zeiten des Wohlstands. Das alles erlebten sie, aber wir lesen auch, dass Gott am Ende Recht behalten hat mit seiner Warnung an das Volk. Wir wissen zum Beispiel, dass Saul hochmütig wurde, er wandte sich von Gott ab, ist komplett durchgedreht David war zwar ein Mann nach dem Herzen Gottes, der uns so viel lehrt darüber, was das Herz Gottes ist, aber auch er wurde zum Ehebrecher und Mörder. Salomo verfiel den Frauen, welche ihn zum Götzendienst verführten. Das ist eine meiner Lieblingsgeschichten. Die von Salomo, wenn man das liest, merkt man nur Wahnsinn, wie er auf Gott vertraute, wie Gott ihn segnete. Und dann liest du das letzte Kapitel und du könntest einfach weinen, weil da einfach nur kurz steht, und er verfiel seinen Frauen, die ihn zum Götzendienst verführten. Das ist das Ende, was wir von Salomo lesen. Jeder König in ihrer gesamten Geschichte war unvollkommen und konnte die Sehnsucht der Menschen nach Recht, Ordnung und Frieden nicht vollkommen stillen. Das ist das, was wir in der Bibel lesen über das Volk Israel und seine Geschichte. Jeder Sieg, jeder Frieden, jeder Wohlstand, den sie erlebten, zur Zeit der Könige, der war zeitlich begrenzt. Die Gesamtlaufzeit war 466 Jahre der Monarchie und in diesen 466 Jahren war ein Drittel der Zeit in Frieden und Ruhe und zwei Drittel der Zeit waren einfach nur im Krieg, in Belagerung oder in, ja, wie soll man sagen, in schwierigen Zeiten. Zwei Drittel der Zeit waren schwierige Zeiten. Die Bilanz war, die Kriege der Könige führten zu noch mehr Kriegen und der Krieg zog sich sogar in das eigene Volk, das sich zerteilte und dann gegeneinander Krieg führte. Das war die Bilanz. Dann werdet ihr eines Tages um Hilfe rufen, weil der König, den ihr unbedingt haben wolltet, wieder loswerden möchtet. Gott hatte am Ende Recht behalten, wenn wir auf die Geschichte blicken. Ey, und ist es nicht auch so bis heute, dass kein Herrscher, also auch hier in unserem Leben, in unserer Zeit, kein Herrscher, kein Politiker, keine Autorität, kein Superstar und kein Influencer, kein König, auch kein Vorbild und kein Idol, was du dir nehmen kannst, unsere Erwartungen wirklich stillen könnte, oder? Bis auf einen, oder? Ich glaube, ihr wisst, von wem ich rede. Wir haben ja zu Beginn der Predigt den Filmausschnitt von The Chosen gesehen, als Jesus da triumphierend in Jerusalem einzieht. Und lasst uns noch mal genauer hinschauen, was der Jünger Johannes und auch die Schrift darüber berichtet, über diesen Moment. Im Johannes Kapitel 12, Vers 14 bis 15 schreibt er, Jesus ritt auf einem jungen Esel, den er hatte bekommen können. In der Schrift heißt es, du brauchst dich nicht zu fürchten, Volk von Zion, dein König kommt, er reitet auf einem Eselsfohlen. Der große König Salomo ritt auf einem Eselsfohlen zu seiner Salbung, auf dem Esel seines Vaters David. Der Prophet Sacharja prophezeite, wie auch der größte aller Könige in Israel einziehen wird, der Messias. Wir lesen in Sacharja 9, Vers 9, juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, gerecht und siegreich ist er, demütig auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Ich weiß nicht, ob an dem Tag einer von denen das über die Lippen gebracht hat, diese Prophezeiung von Sacharja, aber auch wenn es keiner gesagt hätte, es war so offensichtlich, was passierte. Es hätte gar nicht gesagt werden müssen. Es wäre nicht nötig gewesen, denn alle wussten, dass sich gerade die Schrift erfüllt und der wahre König kommt und unter ihnen ist, um sie zu retten und sie wiederherzustellen. Es gab in dem Moment keinen Zweifel. Es war die ganze Volksmenge, sie kam aus dem ganzen Land. Das Passafest stand bevor, die ganzen Juden reisten nach Jerusalem und da war viel los und sie empfingen Jesus als den wahren König. Da gab es keine Zweifel und die Pharisäer wussten ganz genau, wenn sie den Esel sehen und den Messias oder einen Menschen da oben drauf sitzen, das wird der König sein. Und deswegen wollten die auch verhindern, dass die in die Stadt einziehen. Ja, und als sie ihm zujubelten, war ihre Erwartung aber auch klar, weil hier kommt der König, unser König, der uns als starker Heerführer anführen wird, wahrscheinlich in Waffenrüstung. Jetzt kommt er, um einzuziehen, sich als König zu präsentieren, zu offenbaren. Aber dann geht's ab. Weil sie hatten die Unterdrückung durch die Römer satt. Sie waren belagert von dieser Macht, sie wurden unterdrückt. Und die Welt lief damals doch schon so wie heute, dass Völker Krieg gegeneinander führten. Das war der Zustand, das war der Normalzustand. Das war die Art, wie man als Nation stark und groß werden konnte. Das war nichts Neues. Warum sollte ein König anders handeln, anders unterwegs sein? Und in ihrer Geschichte führten die Könige, die sie immer wieder in den Krieg gegen andere Nationen geführt hatten, sie als Kriegsherrscher an. Und selbst in der Prophetie von Sacharja bekommt man den Eindruck, dass es um militärische Macht geht. Weil es heißt weiter, ich rotte die Streitwagen aus Ephraim und die Pferde aus Jerusalem aus und der Kriegsbogen wird ausgerottet. Was für eine wunderbare Hoffnung für das belagerte und unterdrückte Jerusalem und das Volk. Und ich glaube, deshalb können wir auch sehr gut verstehen, dass die Begeisterung der Menschen im Laufe der Woche abgebaut hat. Aufgrund der Ereignisse, die geschehen sind. Was lesen wir in den Evangelien, was in dieser Zeit zwischen Palmsonntag und Karfreitag passiert ist? Was hat ihr König gemacht? Ich glaube, sie müssen erschüttert gewesen sein, dass das Erste, was er macht, ihren Umgang mit dem Heiligen Tempel aufs Schärfste zu kritisieren. Er zieht als König ein, das Erste, was er macht, er räumt im Tempel auf, er kritisiert den Umgang mit dem Heiligtum. Sie müssen erschüttert gewesen sein, über sein Eingeständnis, römische Steuern zahlen zu müssen. Das wollten die nicht hören, die wollten was anderes hören. Wollen wir manchmal auch nicht hören bei unserer Steuererklärung, wenn du mit ein paar Klicks ein paar Nullen vielleicht nicht, aber ein paar Zahlen mehr hinten dran hast. Sie waren erschüttert über seine Lehren, die Israel eigentlich in die Defensive drängten und von dem Gericht anderer Völker sprach. Und auch durch seine mangelnde Bereitschaft mit den religiösen Führern, den Pharisäern zusammenzuarbeiten, mussten sie auch erschüttert gewesen sein. Im Gegenteil, der beschimpfte die aufs Übelste. Er sagte, ihr Schlangenbrut, ihr Heuchler. Das waren die Leiter des Volkes. Keine Kooperation, ganz im Gegenteil. Er führt sich fast auf wie ein Feind. Ja, und am Ende, dass er still, demütig und harmlos von den römischen Behörden auftritt. Die Enttäuschung muss am Karfreitag ihren Höhepunkt erreicht haben, als nur 5 Tage danach dieser fulminante Einzug, nach dem fulminanten Einzug des Königs, diesem König der Prozess gemacht wird. Ihr König in der Hand des Feindes, in Ketten, bespuckt, geschlagen. Der Jubel war verflogen, Freude wandelte sich in pure Enttäuschung und sie wünschten ihm sogar den Tod. Und wir wollen uns die Passage aus Lukas 23, Verse 13 bis 25, auch als Videoausschnitt, aber diesmal aus dem Film Die Passion Christi anschauen. So ungefähr hätte es aussehen können, wenn wir dabei gewesen wären. Ja, und das war irgendwie so die düstere, bittere Realität, dass das Volk, was eine Woche zuvor oder 5 Tage zuvor noch den Jesus empfangen hat als König mit Freudenjubel, jetzt ruft, kreuzigt ihn. Es folgte seine Verurteilung, seine Folter, der Kreuzweg und am Ende auch sein qualvoller Tod am Kreuz. Was für eine Enttäuschung erlebten die Menschen. Ihre Erwartungen waren komplett enttäuscht. Und nach dem Tod, nach Karfreitag, müssen alle Menschen am Boden zerstört gewesen sein und niedergeschlagen, weil der König, die Angst war ja wahrscheinlich da, unser König wird niemals kommen. Da kam einer, der ist eingezogen als König, aber der ist jetzt gestorben. Wird der versprochene König jemals kommen? Mal abgesehen davon, was für eine Wendung in den Menschen stattgefunden hat. Von der Freude hin zu der schrecklichsten, ja, dem schrecklichsten Fluch, den sie über den Messias ausgesprochen haben. Ja, sie hatten Angst, dass der Sieg ausbleiben könnte und vor ihren Feinden, dass der Sieg darüber niemals kommen könnte und die Belagerung niemals enden würde. Kennen wir das? Kennst du das? Hat Gott dich schon mal enttäuscht? In deinem Leben, in deinen Erwartungen. Hast du dir vielleicht mehr erhofft? Er ist ja allmächtig und stark. Warum handelt er dann nicht so? Warum zerstört er nicht meine Feinde, meine Probleme, meine äußeren Umstände, auf die ich keinen Einfluss habe? Aber die Juden ahnten nicht, dass ihr König dabei war, viel mehr zu vollbringen, als sie sich vorstellen oder wünschen könnten. Und dass die ganze Bibel dabei war, sich zu erfüllen zu diesem Zeitpunkt. Denn das Problem der Menschen war noch nie eines, das durch einen irdischen Krieg oder irdischen König hätte gelöst werden können. Selbst in den besten Zeiten der Könige kam die größte Bedrohung nicht von außen, sie kam von innen. Und kein Mensch, kein Krieg, kein Krieger hätte diese Schlacht kämpfen können. Das Problem waren noch nie äußere Umstände, sondern vielmehr der innere Zustand. Und noch heute kann selbst der größte Reichtum und der größte Wohlstand diese Bedrohung nicht besiegen. Nämlich die Sünde, die in uns ist und die uns von Gott trennt. Das war das Schlachtfeld, das Jesus betrat, als er als König in Jerusalem eingezogen ist. Das war das Sichtbare. Und nach seinem Tod ist er in das unsichtbare Schlachtfeld gegangen, um genau dort zu kämpfen. Und als er stumm wie ein Lamm vor der Schlachtbank vor ihnen stand, wusste er ganz genau, dass alles gesagt war. Der hätte nichts mehr sagen können. Es war ja alles gesagt. Er hätte ihre Erwartungen weder durch Worte, durch Taten, auch die Wunder, die er tat, nichts hätte ihre Erwartungen stillen können. Selbst wenn der eine Atombombe auf Rom geschickt hätte, hätte das auf Dauer keine Lösung gebracht. Denn das war nicht das Schlachtfeld, in das er gezogen ist. Der Kampf war ein geistlicher Kampf und der Feind tobte nicht von außen, der tobte von innen. Und das tut er auch noch heute. Dort muss ein Sieg errungen werden. Die Sünde trennt uns von Gott. Und sie ist auch eine Lüge, der wir auf den Leim gegangen sind. Nämlich nicht auf Gott zu vertrauen, sondern auf etwas anderes. Und sie richtet unseren Blick weg von Gott. Das war das Ziel der Schlange im Paradies, unseren Blick weg zu richten von Gott. Und wie viele Menschen suchen heute verzweifelt Hoffnung in Dingen, die am Ende unsere Sehnsucht nach Liebe, Glück, Freude nicht stillen können, oder? Gott denkt viel weiter als wir mit unseren flüchtigen und manchmal selbstzerstörerischen Gedanken über unsere Erfüllung es denken. Er kümmert sich um die tiefen Bedürfnisse unserer Seele und unseres Herzens. Er weiß, was Freiheit wirklich bedeutet. Er weiß, was der Weg dahin ist und er weiß, was der Preis dahin war. Und deswegen kam er nicht, um wie ein Mensch Krieg zu führen. Er kam, um den echten Feind zu besiegen, nämlich den Urheber der Sünde, des Unrechts, der in uns toben möchte. Und alle Menschen, die am Palmsonntag riefen, Hosanna, Rettung ist da, hatten keine Ahnung, wie sehr Jesus dabei war, sie zu retten. Oder? Was da passiert ist, welcher Kampf, welche Schlacht, welcher Sieg, möchte ich vorlesen. Wir waren am Freitagabend bei den Marienschwestern in Darmstadt. Das war ein sehr bewegendes Ereignis. Es waren ja evangelische Nonnen, die da ein Kloster haben und die von der Jesus Image Church eine junge Gruppe hatten für eine Woche, mit denen sie auch einen Gottesdienst gefeiert haben am Freitagabend. Es war sehr kontrastreich, aber es war so stark, es war so eine geistliche Atmosphäre. Und die MB, ne, die Mutter Basilea Schlink, die hat viele gute Sätze geschrieben, die hat das dort auch gegründet und aufgebaut. Sie schreibt über den Sieg, der an Ostern errungen wurde und was passiert ist, als Jesus gestorben war in der Zeit dazwischen, nimmt sie Bezug auf Offenbarung 1,18. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Christus ist auferstanden, die ewige Freude, und ist unter uns. Eine gewaltige Schlacht ist geschlagen, wie sie noch nie die Erde sah. Eine Schlacht mit den Dämonen und Gewalten des Höllenreiches. Jesus Christus, der heute lebt, erwies sich als der starke Held. Er siegte über alle Macht der Sünde und des Todes. Ihm ist nun die Vollmacht verliehen, uns herauszureißen, wo wir im Kampf stehen, mit den Gewalten von unten, die uns in Dunkelheit, Verzagen und Verzweiflung bringen wollen, in Rebellieren, Sünde und Not. Hier ist Jesus, der auferstandene Siegesfürst, der zerbrach Satans Macht. Er ruft uns auf, in jeder Bedrängnis, Ausweglosigkeit und Sündennot ihn anzurufen, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist und der, weil er uns liebt, nicht anders kann, als uns zu helfen. Darum ist er für uns gestorben und siegreich auferstanden. Er lebt. In seinem Jesu Namen springen Ketten, wenn wir ihn anrufen, wenn wir rühmen, Jesus ist Sieger. Amen. Aber siehst du diesen wahren König? Siehst du den Herrn der Herren? Siehst du den Sieg, den er errungen hat? Weil wenn dieser König, und das möchte er möchte in deinem Herzen einziehen, wenn dieser König in deinem Leben ankommt, dann ist deine Sehnsucht gestillt. Dann braucht es keinen anderen König mehr in deinem Leben. Er ist der einzig wahre König. Und die Karwoche lehrt uns so viel über Gott, über Jesus, aber auch so viel über uns selbst, oder? Darüber, wie wankelmütig wir sind in unserer Treue zu Gott, auch wenn wir ihn kennen. Die Menschenmassen empfingen Jesus jubelnd und ein paar Tage später sehen wir, wie sie Jesus verraten, weil Gottes Entscheidung ihnen nicht gefällt und darum entscheiden sie selbst. Sind wir nicht alle immer so? Wenn uns Gottes Entscheidung nicht gefällt, suchen wir nach unserer eigenen Entscheidung. Dann suchen wir nach Autoritäten, dann suchen wir nach Menschen, die Besseres wissen, die uns in dieser Zeit, wo Gott mal schweigt, vielleicht etwas Besseres geben. Dann suchen wir nach Prinzipien, dann suchen wir nach Göttern in unserem Leben, die dieses Loch stillen können. Aber jeder Gott, den du greifst, ist ein Griff weg von Jesus und in die falsche Richtung. Und du streckst dem Falschen die Hand aus. Das lehrt uns auch die Karwoche. Wie schnell suchen wir nach anderer Sicherheit? Aber wenn der König gekommen ist, dann muss unsere Sehnsucht nach einem anderen König, die uns nur sehnsüchtig zurücklassen, das muss enden. Das darf enden. Und das darf enden. Rufen wir außerhalb der Palmsonntage in unserem Leben auch aus, Hosianna, gepriesen sei Jesus? Auch außerhalb der Zeiten des Lobpreises, wo es uns gut geht, sind wir da treu? Diesen einfachen täglichen Ruf nach Erlösung, Jesus an seinen rechtmäßigen Platz zuweisen? Wo neigst du zu, Dinge zu deinem König zu machen? Richtest du dein Herz durch Gebet und Vertrauen auf Gott, Treue, Anbetung und Dienst darauf aus, Jesus als den einzig wahren König im Auge zu behalten? Wir lesen weiter in Zacharia die Prophezeiung, heißt es nämlich weiter, und er verkündet Frieden den Nationen und seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer und vom Strom bis ans Ende der Erde. Wo fängt Frieden an? Das fängt in unserem Herzen an. Das ist kein Kriegsschlachtfeld irdisch, das ist es nicht. Weil wenn Jesus Frieden allen Nationen bringen möchte, dann fängt das nicht mit Waffen an, das fängt in unseren Herzen an. Das ist das Schlachtfeld, das Jesus betrat und wo er den Sieg errungen hat. Es geht um unsere Herzen. Gott hat nie etwas anderes behauptet. Die ganze Bibel ist durchzogen von einem Rütteln Gottes, dass er unsere Herzen möchte. Es steht in Sprüche, mehr als alles, was sonst, bewahre, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Und Jesus ist die Quelle des Lebens. Er will in unserem Herzen sein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit all deiner Kraft. Bewegt diese Gebote, die ich euch heute weitergebe, in eurem Herzen, sagt Mose. Und gesegnet sein heißt nicht, etwas zu haben, es heißt, jemanden zu kennen. Und das ist Jesus. Das ist wahrer Segen. Das ist wahrer Segen. Und deshalb ist der Palmsonntag etwas, das uns wirklich mit Freude erfüllen sollte. Weil Jesus will uns mit Frieden, er will uns Frieden und Freude erfüllen, er will uns vergeben. Er ist der Sieger und wir brauchen keine Angst mehr haben. Weil Ostern wurde ja nicht von Gott als Begräbnis geplant, sondern als eine mega Geburtstagsfeier. Und da wollen wir nächste Woche weiter reingehen. An Karfreitag, auch am Ostersonntag, denn Jesus blieb nicht im Grab. Er ist auferstanden und er lebt heute. Lobpreisteam, kommt gerne mal nach oben, schau mal. Und das ist die Botschaft für uns. Der Einzug, der freudige Einzug, hat bedeutet, du brauchst dich nicht zu fürchten, Volk von Zion. Dein König kommt. Juble laut, Tochter Zion. Jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Es ist eine Freudenbotschaft an Palmsonntag. Und wir wollen den Sieg jetzt schon feiern, aber wir wollen nächsten Sonntag wollen wir darauf eingehen, was der Sieg Jesu alles bedeutet für unser Leben.